Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Karl Marx gilt bis heute als einer der bekanntesten Trierer. Seine Schriften wie das Kommunistische Manifest oder auch das Kapital bestimmen bis heute philosophischen und politischen Diskurs. Und wir haben zwei Historiker aus Trier aus dem Karl-Marx-Haus bei uns zu Gast. Janine Huster und Jürgen Schmidt beschäftigen sich intensiv mit dem Leben und Wirken von Karl Marx. Hallo.
Hallo.
Hallo zusammen.
In der ersten Folge haben wir schon über das Leben von Karl Marx in Trier und seine Jugend gesprochen. Heute geht es ein bisschen mehr darum, wie seine politischen Ideen ja quasi aufgeblüht sind und auch Fuß gegriffen haben.
Ja, wir hatten in der ersten Folge schon erwähnt, Karl Marx ist aus Trier, aber er zieht von Trier in die weite Welt, sozusagen zunächst nach Bonn, dann weiter nach Berlin. Mhm. Und nachdem er sein Studium beendet hat, Frau Huster, wo ist er denn dann gelandet?
Ja, zunächst vielleicht noch, wie hat sein Studium geendet? Das war auch nicht so, wie Karl Marx sich das vorgestellt hatte. Wir hatten in der letzten Folge schon mal thematisiert, der preußische Staat, der kontrolliert alles, der kontrolliert eben auch das Bildungssystem. Und während Marx in Berlin studiert, werden da nach und nach Dozenten ausgetauscht. Preußenkritische Dozenten werden gegen eben konforme Dozenten ausgetauscht. Der letzte liberale Dozent Eduard Ganz, bei dem Karl Marx eigentlich promovieren wollte, der verstarb. Und jetzt hatte Karl Marx eine Doktorarbeit geschrieben und stand vor dem Problem, wohin damit? Denn in Berlin konnte er die nicht mehr einreichen. Und er hatte diese Arbeit, das war eine philosophische Arbeit, dann nach Jena geschickt. Denn in Jena konnte man auch in absentio promovieren, also ohne jemals vor Ort gewesen zu sein, wenn man denn dafür bezahlt hatte. Und somit hat Marx Promotionsprozess dann auch nur 4 oder 5 Tage gedauert und dann hatte der Mann seinen Doktortitel.
Also quasi wie heute ein Fernstudium?
Ein Fernstudium, ein gekaufter Doktortitel. Also da würde ich mich jetzt nicht so festlegen, denn auf der einen Seite Mühe hat Marx sich mit dieser Arbeit gemacht. Es hatte hier also politische Gründe, dass er zu diesem Mittel greifen musste. Dann mit dem Abschluss beginnt auch damals wie heute ganz einfach die Jobsuche. Was kann Karl Marx arbeiten?
Das heißt, er ist nach Trier zurückgekommen?
Nein, er hätte gerne eine Anstellung an der Universität gehabt und hatte da zuerst einen Posten an der Universität Bonn im Auge. Das ging aber auch aus politischen Gründen nicht. Und so wird er Journalist. Fängt also an in Köln bei der Rheinischen Zeitung. Und die Artikel, die er dort verfasst, die sind noch relativ geprägt oder stark geprägt hier von der Region. So schreibt er zum Beispiel über das Elend, das er eben von daheim kennt, das Elend der Moselwinzer.
Die haben damals ja schwer unter der Abgabenlast der Behörden gelitten, also die mussten Steuern zahlen, sehr hohe Steuern, obwohl sie tatsächlich gar nicht viel verdient haben und es hat tatsächlich damals viele Winzer ja wirklich in bittere Armut gestürzt.
Ja genau, und da Trier und die Region hier ja ansonsten auch kaum Industrie vorzuweisen hatte, alles war ja auf Weinbau oder auf Landwirtschaft ausgerichtet, auf Weinbau spezialisiert, also auch das Handwerk, da sind dann Weinfässer gebaut worden und ja, wenn es den Winzern dann schlecht ging, dann ging es natürlich auch diesen Handwerkern schlecht und die Region verarmte und solche Dinge, also gerade diese Steuerlast, die Sie da angesprochen haben, das warf Karl Marx dann in Zeitungsartikel dem preußischen Staat vor. Ja, und der preußische Staat, der hat eben auch einen Blick auf die Presse mit der Zensur und damit ist Karl Marx dann also der Zensur aufgefallen.
Und wann begann Karl Marx dann, sich mit diesen kommunistischen, revolutionären Ideen auseinanderzusetzen? Wann kam das ins Spiel?
Das kam ein bisschen später. Also Karl Marx arbeitet jetzt erstmal ein bisschen als Journalist. Diese Zeit da als Redakteur, das war jetzt ein knappes Jahr. Dann macht er einen Abstecher nach Bad Kreuznach. Karl und Jenny heiraten. Und das junge Paar zieht dann weiter. Und die erste gemeinsame Lebensstation wird dann Paris sein. Paris nicht etwa, weil es die Stadt der Liebe gewesen wäre, sondern weil man als linker politischer Flüchtling dort sehr gut Unterschlupf finden konnte.
Kommunisten wurden im 19. und 20. Jahrhundert ja in vielen Ländern in Europa verfolgt und auch eingesperrt. Karl Marx selber war zu dem Zeitpunkt aber ja noch gar kein Kommunist, weil das kam ja erst viel später. Er war Sozialist. Warum hatten es Sozialisten damals im preußischen Deutschland so schwer und warum wurden sie teilweise auch verfolgt?
Ja, Karl Marx ist mehrfach der preußischen Zensur aufgefallen. Mit Zeitungsartikeln, dann aber in der Pariser Zeit tut er sich zusammen mit Arnold Ruge. Man möchte die deutsch-französischen Jahrbücher herausgeben. Da Karl Marx ein streitbarer Mensch gewesen ist, ist es bei einem Band geblieben. Er hat sich also verkracht mit Arnold Ruge. Aber ganz brisant in diesem deutsch-französischen Jahrbuch ist sein Aufsatz zur Religionskritik von Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach hatte ja gesagt, dass der Mensch sich sein Gott, seine Religion selber macht, weil er Anlagen in sich findet, die er nicht als eigene Anlagen erkennt. Das projiziert er auf ein großes göttliches Wesen und durch diese Projektion wird alles erhöht. Also aus einem gütig Sein wird dann ein allgütig Sein und so weiter. Diesen Gedanken greift Marx auf und er geht aber noch einen Schritt weiter und stellt die Frage nach dem Warum. Warum hat der Mensch das eigentlich nötig? Und er gibt im Grunde zwei Antworten. Also zum einen ist es eine Form des Protestes. Gerade so diese Paradiesvorstellung kann man hochhalten wie Protestschild und damit ausdrücken, so sollte die Welt doch eigentlich aussehen. Und zum anderen hat die Religion auch eine ganz klare Trostfunktion. Denn jemand, der jetzt im Arbeiterviertel lebt oder in irgendeinem Angestelltenverhältnis, diesen Leuten geht es nicht gut. Die arbeiten 6 Tage die Woche, 12 Stunden am Tag. Und das um sich das Nötigste leisten zu können. Und wenn diese Leute sich dann mit der Religion trösten können und sagen können, ja, okay, im Moment, dass es mir so geht, das ist Gottes Wille, aber im Jenseits, wenn ich hier brav stillhalte, im Jenseits wird es mir dafür gut gehen. Also die Religion ist das Opium des Volks. Diesen Aufsatz hat ebenfalls die preußische Zensur gelesen. Die waren wenig begeistert, weil das war jetzt Religionskritik, aber als Staatskritik. Und natürlich richtete sich diese Staatskritik gegen den preußischen Staat. Und deshalb haben die Preußen einen Haftbefehl gegen Karl Marx erlassen. Dieser Haftbefehl war zunächst in der Pariser Zeit noch nicht gefährlich, weil die Franzosen nicht mit den Preußen kooperiert haben. Aber Karl Marx musste danach ja jeden politischen Umbruch fürchten, der dazu führen konnte, dass er ausgewiesen oder ausgeliefert wird. Und dann kommt es auch so, dass er also einen Ausreisebescheid erhält. Er muss innerhalb von 48 Stunden das Land verlassen. Deshalb also dieser Wechsel nach Brüssel. Und dann verfolgt ihn dieser Haftbefehl also mehrere Jahre. Und Karl Marx hat sich überlegt, was mache ich denn jetzt? Wie werde ich das los? Und da hat er sich überlegt, ich tue so, als würde ich auswandern wollen. Als würde ich auswandern wollen nach Amerika. Damals musste man dafür einen Ausreiseantrag stellen. Das tat er also. Mit dem Hintergedanken, wenn die Preußen denken, die sind mich los, dann lassen die diesen Haftbefehl fallen. Die Preußen dachten sich aber, was braucht denn der eigentlich die preußische Staatsbürgerschaft in Amerika und haben ihm diese also entzogen. Und deshalb bleibt Karl Marx dann für den Rest seines Lebens staatenlos und geht deshalb also wirklich ins Exil. Wobei diese Staatenlosigkeit jetzt nicht die große Katastrophe war, die das für uns heute bedeuten würde. Karl Marx hat danach durchaus noch Reisen unternommen. Es ist aber alles etwas erschwert worden.
Und ich meine, die Verfolgung lässt sich natürlich eben auch aus seinen Ideen heraus erklären. Er ist zum einen in seiner Frühzeit eben jemand, der für die freie Presse eintritt, für die freie Meinungsäußerung. Und gleichzeitig ist es eben, auch wenn er sich noch nicht Kommunist nennt und auch noch nicht es den Marxismus gibt, es ist eben eine grundsätzliche Infragestellung der umgebenden Gesellschaft. Und mit so Menschen umzugehen, ist eben nicht einfach. Und in den autoritären Strukturen des preußischen Staates war eben eine Möglichkeit, wir bringen die Leute außer Land.
Also dann ins Ausland?
Ins Ausland,
und dort genau. Hat er weiter als Journalist gearbeitet oder hat er gesagt, nö, ich genieße jetzt hier die Stadt der Liebe, wie Sie es gerade ausgedrückt haben mit Jenny?
Also es war wohl was von beidem. Er wird die Stadt genossen haben. Wir hatten ja schon mal das Thema Wein. Also er wird auch den französischen Wein genossen haben. Er macht sich jetzt mit der Stadt und vielmehr auch mit den Bewohnern vertraut. Wir haben nämlich viele deutschsprachige Flüchtlinge in Paris der damaligen Zeit. Und Karl Marx trifft da jetzt auch für uns auf ganz bekannte Namen. Also er freundet sich dort an mit Heinrich Heine. Oder hier beginnt auch die Freundschaft zwischen ihm und Friedrich Engels. Engels, dem war er schon mal in Köln begegnet. Da wusste man aber noch nicht genau, was man voneinander halten sollte. Und erst hier freunden die zwei sich also an. Ja, und natürlich die inhaltliche Auseinandersetzung, die ist auch da. Karl Marx trifft in Paris eben auch auf die französischen Frühsozialisten. Und damit haben wir auch wieder die theoretische Auseinandersetzung.
Das heißt, er kommt also in Paris mit modernen, damaligen politischen Ideen in Kontakt, Sozialismus. Was müssen wir uns da vorstellen in dieser Zeit?
Also es gibt zum Beispiel Pierre-Joseph Proudhon. Der hat zum Beispiel eben auch die durchaus provokant produktive These aufgestellt, dass Eigentum Diebstahl sei Und das ist zum Beispiel auch so eine Idee, die dann Karl Marx sozusagen weiterentwickelt, indem er sagt, dass das Privateigentum an Produktionsmitteln Ausbeutung ist. Also Produktionsmittel, das heißt Maschinen, Werkzeuge und Rohstoffe, die sind in der Hand von wenigen zusammengefasst und daraus folgt dann eben Ausbeutung. Und es gibt eben dann zahlreiche eben solche frühsozialistischen Schriften, mit denen sich dann Karl Marx auseinandersetzt, die ihm sehr viel Anregungen geben, das muss man immer wieder betonen, und gleichzeitig aber sich dann auch davon absetzt. Also ganz wichtig ist für Karl Marx dann zum Beispiel eben auch zu sagen, diese Frühsozialisten, die moralisieren für Karl Marx viel zu viel. Die sagen, die Unternehmer müssten doch einsehen, dass sie die Arbeiter ausbeuten, wir müssen das abschaffen, wir müssen das verbessern. Und Karl Marx ist eben gegen dieses Moralisieren und sagt dann eben auch, wir brauchen einen wissenschaftlichen Sozialismus, wir brauchen die Analyse der Gesellschaft. Und daraus entwickelt sich dann eben so ein ganz eigenes Gedankengebäude eines Sozialismus, wie Karl Marx und seine Gruppe es verstehen.
Und damit sind wir dann auch beim Kommunistischen Manifest. Das entsteht ja einige Jahre nach dem erzwungenen Umzug nach Paris. Wird ja dann nochmal gezwungen, nochmal weiterzuziehen mit seiner Familie nach Brüssel. Also eine weitere Station im Exil.
Mhm. Nach Paris geht's nach Brüssel. Das ist 1845. Da hat er auch nur den Status, dass er geduldet ist, hat also schriftlich bei der Stadt hinterlegt, dass er nichts publizieren wird und somit nicht politisch wirken kann. Dann bricht ja die Revolution aus, 1848.
In Europa, ne?
In Europa, genau. Zunächst im Februar in Frankreich. Und davon beseelt bricht dann also im Rest von Europa das aus, was wir heute Märzrevolution nennen. Und im Zuge dessen erscheint dann das Manifest der Kommunistischen Partei.
Ein Gespenst geht um in Europa. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Ja, das ist das Gespenst des Kommunismus. Sie haben jetzt gerade das Vorwort zitiert. Und dieses Vorwort hat Karl Marx deshalb vorweggeschoben, weil er ja irgendwo seinen Anspruch erklären muss. Also da, wo wir vorher im Mittelalter Gottes Gnadentum haben und jeder regierende König eben sagen konnte, ich bin hier auf diesem Posten, weil Gott will mich hier haben, hat ja jetzt diese neue politische Strömung, die da kommt, die kann das ja nicht mehr sagen. Und trotzdem braucht die ja irgendeine Form von Anspruch, dass man sagen kann, wir sind wer. Und diesen Anspruch erklärt Karl Marx eben darin, dass er in diesen Oppositionsparteien diese Art Gespenst sieht und die ganzen alten, hergebrachten, ja, regierenden Persönlichkeiten, die haben Angst vor diesem Gespenst. Also er zählt einige auf, wie zum Beispiel den Zaren von Russland. Er nennt einen französischen Minister. Er sagt, der Papst. All diese althergebrachten Institutionen, die haben Angst vor uns. Also müssen wir eine politische Größe sein, mit denen man rechnen muss.
Und was ist das Ziel dahinter? Also wenn man jetzt das Manifest auf zwei Sätze runterbrechen müsste, was war die Idee?
Es geht Marx darum, die wirtschaftlich-soziale Lage der Menschen in der Gesellschaft zu beschreiben und benutzt dafür einen ganz zentralen Begriff für Karl Marx und auch für die weitere Entwicklung, nämlich den der Klasse. Und das sind eben die Unterschiede zwischen denjenigen, die besitzen und den Besitzlosen oder dann eben auch zwischen den Proletariern und der Bourgeoisie. Und diese Gruppen treten eben in Klassenkampf und diese Klassenkämpfe treiben dann eben die Gesellschaft weiter, bis sie eben zum Kommunismus führt. Das könnte man sozusagen, wenn man es auf ein Schlagwort, auf zwei Sätze zusammenfassen will, eben sagen, es sind die Klassenkämpfe zwischen Proletariat und Bourgeoisie, die die Gesellschaft ständig vorantreiben, an deren Ende dann der Kommunismus stehen wird.
Und wie kam diese Idee des Klassenkampfs an? Also wie viele Leute sind dieser neuen revolutionären Idee quasi gefolgt?
Ja, das ist auch das Spannende eben an diesem Kommunistischen Manifest. Es erscheint wirklich im Februar, März, wie Janine erzählt hatte, im Februar, März 1848. Man könnte denken, das war der Auslöser der Revolution, aber der Effekt war annähernd null. Also die Revolutionäre, die ganze Community sozusagen, würden wir heute sagen, diese deutsche Community aus Paris ging zurück in die Zentren der Revolution und waren wirklich an der Praxis der Revolution interessiert und die Schrift des Kommunistischen Manifests ist in dem Zusammenhang erstmal völlig untergegangen. So die große Breitenwirkung, die entstand dann erst wesentlich später von der, wie Sie jetzt gefragt haben, es entstand dann der Bund der Kommunisten. Aber der Bund der Kommunisten hatte eben maximal vielleicht so 1000 Mitglieder und auch selbst die haben dieses kommunistische Manifest eher sozusagen am Rande mitgenommen, weil eben die Revolution und ihre Praxis erstmal im Vordergrund stand.
Das kommunistische Manifest, 1848 erschienen, hat sich denn Karl Marx selber als Kommunist gesehen? Denn dieses Manifest ist ja später in seinem Namen und lange nach seinem Tod ja auch verwendet worden, um politische Systeme zu definieren, die man heutzutage nicht mehr als demokratisch definieren kann. Erst die Sowjetunion, später dann die Volksrepublik China zum Beispiel oder andere Länder, die sich auf seine Ideen berufen haben. Aber er selber, hat er sich so als ein Kommunist verstanden, wie 100 Jahre später die Leute Kommunismus definiert haben? Als eine Diktatur des Proletariats, um es mal so auszudrücken?
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Also ich glaube nicht. Es gibt da eine kleine Anekdote, die hat, glaube ich, der Schwiegersohn überliefert. Und da soll Marx gesagt haben, also wenn das alles hier Marxismus ist, dann bin ich kein Marxist. Und das ist das Problem mit der Wirkungsgeschichte. Also konnte Karl Marx die Folgen, die da seine Theorie gebracht hat, absehen oder nicht? Es steckt auch die Frage dahinter, hatte Karl Marx wirklich den Anspruch an sich selber, eine Betriebsanleitung zu schreiben, wie könnte eine kommunistische Gesellschaft funktionieren? Oder ist es nicht eher so, dass Karl Marx, der ja aus der Theorie kommt, der jetzt also aus den Rechtswissenschaften kommt und deshalb gar nicht so diesen moralischen Anspruch hat und der dann eben mit dem Blick des Philosophen drauf schaut und dann eben das Ganze abgleichen kann, ja, mit dem Blick des Realen, den er vielleicht als Journalist erworben hat, ist das Ganze auch wirklich nur eine Analyse gewesen?
Was man auf jeden Fall auch ergänzen muss, ist, dass Karl Marx sich sehr zurückgehalten hat, diesen Kommunismus in plastischen Formen auszumalen. Da kommt eben das nochmal darauf hinzu, dass er diesen Utopieüberschuss vermeiden wollte. Und für ihn war, könnte man das versuchen zusammenzufassen, Kommunismus eher ein Prozess und weniger eben ein Plan für eine endgültige Ordnung, wie dann Gesellschaft aussehen könnte.
In der Praxis macht er ja aber zunächst mal Revolution sozusagen als Journalist. Er kommt ja nochmal zurück nach Köln. Wir sind ja mitten in der Revolution. Er arbeitet dort mit an einer neuen Zeitung, der Neuen Rheinischen Zeitung.
Mhm, genau.
Und wie die gesamte Revolution erleidet aber diese dann aber auch ein Jahr später Schiffbruch. Das heißt, sie wird geschlossen und er selber geht wieder ins Exil, wieder mit Jenny und seiner Familie. Diesmal nach London und diesmal ja endgültig.
Genau.
Dort aber wird er dann aber zwar seine politischen Ideen zwar weiter fortsetzen, aber er arbeitet zunächst einmal ja auch weiter als Journalist. Ist das korrekt?
Das stimmt. Karl Marx hatte ja keine richtige Einnahmequelle. Also da kam nicht monatlich oder wöchentlich ein Lohn. Irgendwo musste Geld herkommen und der Journalismus war ganz einfach die eine Quelle. Dann gab es natürlich auch noch Finanzspritzen. Das waren in den frühen Jahren der Ehe, kamen da also Gelder aus der Familie. Und das Erbe von Heinrich Marx, das kam so nach und nach. Da hatte die Mutter erstmal den Daumen ein bisschen drauf, weil sie eben auch wusste, Karl und Jenny können nicht vernünftig haushalten. Ja, und nachdem man dann mit Friedrich Engels befreundet war, hat auch Friedrich Engels die Familie immer wieder finanziell unterstützt und hat also Schuldscheine bezahlt, hat Rechnungen bezahlt, hat für den Schulunterricht der Mädchen bezahlt.
Hatte er denn sonst noch größere Unterstützer oder quasi ein Netzwerk, das dieselben Ideen verfolgt hat oder standen die da eigentlich eher alleine mit?
Es gab ein Netzwerk. Und da gab es auch einen regen Austausch. Es gab dann die Beginne der Arbeiterbewegung. Es gab die frühe Sozialdemokratie. Und da sind dann also Namen wie Wilhelm Weitling. Wir haben den Armenarzt Daniels aus Köln. Da gibt es durchaus Unterstützer der Sache.
Dieses Netzwerk existiert schon vor 1848 und ist eben eine deutsche Arbeiterbewegung im Ausland, weil in Deutschland durch die ganzen Verbote war das schwer möglich. Im Ausland, im westlichen europäischen Ausland war eine liberalere Situation und da entstanden eben sehr viele Handwerkervereine, Arbeitervereine, eben der Bund der Kommunisten, aus dem dann dieses kommunistische Manifest hervorging, was wir gerade besprochen hatten. Und das ist durchaus eben ein Netzwerk, aber es ist eben keine Massenbewegung. Massenbewegung wie dann im 19. Jahrhundert, wo die deutsche Sozialdemokratie vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1 Million Mitglieder hat, sondern das sind wirklich kleine Gruppen, die sich da zusammenschließen und von daher auch erstmal unter sich diese Ideen entwickeln.
Und da entsteht in diesem Umfeld sein eigentliches großes Werk, in jahrzehntelanger Arbeit, das Kapital. Also ich muss gestehen, ich habe es nie gelesen, von A bis Z. Würde es mich denn erschlagen als nicht Eingeweihter in der Materie?
Absolut. Absolut. Also, aber auch damit hat Marx eher angefangen. Also mit den Vorarbeiten für das Kapital beginnt er schon in den 1840er Jahren in Paris. Und er selbst, ihn hat es ja im Grunde auch irgendwo erschlagen, denn er hat es ja nicht fertigstellen können. Es sind 3 Bände erschienen. Geplant hatte er ursprünglich 6, aber nur den ersten Band hat er selbst herausgegeben. Und Band 2 und Band 3 hat dann Friedrich Engels nach seinem Tod herausgegeben. Da kommt auch das zu tragen, was du eben schon angesprochen hast. Also er ist eben jemand, der Texte überarbeitet und überarbeitet und im Grunde kein Ende findet. Und ja, das führt dann dazu, dass dieses Werk eben unvollständig geblieben ist.
Eine wichtige Rolle in Karl Marx' Leben hat ja auch seine Frau Jenny Marx gespielt. Die beiden haben sich in Trier kennengelernt. Wo haben die sich wiedergefunden?
Die zwei kannten sich wohl schon in Kindheitstagen, denn Karl Marx war mit Jennys Bruder Edgar befreundet, die Jenny wiederum mit einer Schwester von Karl Marx. Und in Kindheitstagen hat man sich aber wohl noch nicht so wirklich füreinander interessiert, denn die Jenny war auch etwas älter als Karl Marx. Und erst als er dann als Student in den Semesterferien mal nach Hause gekommen ist, hat man dann gesehen, ja, wie gut sich der andere entwickelt hat. Man hat sich dann verliebt und heimlich verlobt.
Und wann haben die beiden geheiratet?
Die zwei haben geheiratet, nachdem Karl Marx im Grunde bewiesen hat, dass er Geld verdienen kann. Also nach der ersten Arbeitsphase bei der Rheinischen Zeitung. Da ist er wiedergekommen und hatte die Jenny im Grunde in Bad Kreuznach abgeholt, denn dorthin war sie gezogen nach dem Tod des Vaters. Ja, und die zwei, die heiraten dann, man geht auf Hochzeitsreise, das Ganze fällt ein bisschen kleiner aus als gedacht, weil beide nicht wirklich haushalten konnten. Und dann bleibt die Jenny bis zu ihrem Tod an Marx' Seite.
Und weiß man, was für ein Ehemann Karl Marx war? Gibt es da Berichte von?
Die beiden werden wohl richtig verliebt gewesen sein. Gerade in dieser Anfangsphase, da gibt es so noch den ein oder anderen Liebesbrief. Und später, also Karl und Jenny hatten insgesamt 7 Kinder. 4 der 7 Kinder versterben sehr früh. Nur 3 der Töchter schaffen es ins Erwachsenenalter. Und das und die armen Lebensphasen, also dass man eben auch mal aus einer Wohnung geflogen ist, weil man die Miete nicht bezahlt hat, das hat natürlich alles an der Jenny gezehrt. Und in diesen armen, konfliktreichen Zeiten ist Karl Marx dann eben auch öfter mal in die Wissenschaft geflohen. Dann ist er eben in die Bibliothek gegangen und hat gearbeitet und die Jenny saß dann mit ihrem Elend daheim. Und gleichzeitig soll der aber auch ein sehr liebevoller Vater gewesen sein, der also den Kindern Geschichten vorgelesen hat, der mit denen etwas rumgetobt hat. Das ist auch nicht so üblich für die damalige Zeit.
Aber sie musste auch eine außereheliche Affäre ihres Mannes hinnehmen.
Ja, ja. In der Pariser Zeit kam bereits das Hausmädchen Helene Demuth dazu. Das erste Kind von der Jenny ist ja in Paris geboren worden und die Mutter von der Jenny wollte dann die Tochter unterstützen, hatte also das Hausmädchen geschickt. Und mit diesem Hausmädchen soll Karl Marx später ein uneheliches Kind gehabt haben. Das ist dann der Freddy Demuth. Genau, das ist nicht 100%ig bewiesen, dass das der Sohn gewesen ist. Es ist aber sehr wahrscheinlich, ja.
Die Helene ist aber ja auch im gemeinsamen Familiengrab in London ja auch mitbestattet.
Genau, und die Helene ist auch nach der Geburt des kleinen Freddys bei der Familie geblieben. Auch das ist sehr unüblich für die damalige Zeit. Also normalerweise sind solche gefallenen Mädchen, die sind ja dann verstoßen worden. Und hier ist es aber so, dass der kleine Frederik, der wird in eine Pflegefamilie gegeben, für die Friedrich Engels bezahlt. Und Helenchen bleibt also als Dienstmädchen in der Familie Marx.
Und für die Öffentlichkeit wurde immer erwähnt, und hat auch Friedrich Engels so zugegeben, dass er der Vater des Kindes sei. Erst auf dem Sterbebett hat er diese Aussage zurückgenommen.
Jetzt haben die Ideen von Karl Marx ja die Welt maßgeblich verändert. Ganze Regierungen wurden ja nach seinen Ideen mehr oder weniger geprägt. Wie viel davon hat Karl Marx denn selber überhaupt noch mitbekommen? Sie haben gesagt, er ist, bevor der zweite Band des Kapitals erschienen ist, gestorben. Wie sah die Welt zu seinem Tod aus? Wie viel hat er da noch von gesehen?
Also 1883 zum Tod von Karl Marx sind wir wirklich schon in einer beginnenden Phase der Hochindustrialisierung, gerade Großbritannien. Von daher hat er diese Entwicklung durchaus weiter verfolgen können und auch noch erlebt. Und noch weiter zurück, er hat bereits 1857 die allererste, wie man heute sagt, moderne Weltwirtschaftskrise erlebt. Die hat 1857 stattgefunden und hat eben auch so seine Krisenideen mit beeinflusst, wie Kapitalismus eventuell am Ende auch zusammenbrechen kann. Aber die große Rezeption und Wirkungsgeschichte, das ist ja das Paradoxe, fängt eigentlich erst nach Karl Marx Tod an. Also die realen Umstände, die sein Werk geprägt haben, die erlebt er noch. Aber dass es dann diese Folgewirkung hat, das entsteht erst nach dem Tod von Karl Marx.
Und ein Karl Marx, der heute leben würde, also im Jahre 2025, würde er denn ein solches Werk in dieser Form auch nochmal schreiben? Ich meine, er war ja ein Kind des 19. Jahrhunderts. Ich meine, er hat ja zum Beispiel über Frauen, glaube ich, nicht so viel geschrieben, wie man heute wahrscheinlich schreiben würde. Also über die Rolle von Frauen.
Ja, genau. Also die Frauenfrage stellte sich ihm noch gar nicht. Und wir hatten jetzt schon mehrfach angesprochen, Karl Marx ist jemand, der nicht fertig wird, der Dinge überarbeiten möchte. Also ich weiß nicht, was dieser Informationsfluss, den wir heutzutage haben, mit ihm machen würde. Ob er dann auch den ganzen Tag irgendwie in den sozialen Medien hängen würde und Reels aufnimmt, um also darüber zu berichten, wie es seiner Meinung nach aussehen sollte.
Also als vielleicht, Art Influencer.
Ja, genau, genau. Würde er Influencer werden? Würde er trotzdem sagen, nee, das Ganze muss schon irgendwie den Weg über die Wissenschaft oder über den Journalismus gehen? Ich weiß es nicht, aber er wird sich wahrscheinlich auch wundern, dass viele der Probleme, die er angesprochen hat, immer noch vorhanden sind. Auch wenn sie natürlich noch vielfältiger geworden sind, als das damals der Fall gewesen ist.
Jetzt ist Karl Marx natürlich auch eine sehr umstrittene Person. Seit dem Zweiten Weltkrieg leben wir auch in einer Welt, die vom Kampf Kapitalismus gegen Kommunismus mehr oder weniger geprägt ist. Und trotzdem ist Karl Marx aber auch einer der bekanntesten und wichtigsten deutschen Denker. Vor ein paar Wochen kam ja der neue Bundestag in Deutschland zusammen und in seiner Rede hat Gregor Gysi von der Linken gefordert, wäre es denn nicht Zeit, diesen Denker auch mal mehr zu würdigen und davon loszulösen, von diesem Kampf Kapitalismus gegen Kommunismus und quasi zusätzlich zu der Statue, die wir von ihm in Trier haben, jetzt auch die Uni Trier mal in Karl-Marx-Uni umzubenennen. Wie stehen Sie zu der Diskussion?
Also die Idee kommt ja immer wieder auf, die Trierer Universität in eine Karl-Marx-Universität umzubenennen. Und am Beispiel der DDR hat sich ja auch gezeigt, dass die Umbenennung von Chemnitz in Karl-Marx-Stadt eben keine große Resonanz in der Bevölkerung gefunden hat und nach 1990 dann auch sofort wieder zurückgenommen wurde. Und von daher ist das schon ein großer Eingriff und bräuchte eben wirklich auch eine gute Begründung, warum eben die Universität Trier plötzlich Karl-Marx-Universität Trier heißen sollte. Und da denke ich, ist Karl Marx als widersprüchliche Figur, wäre dann eben besonders reizvoll, wenn man eben wirklich sozusagen dialektisch im Sinne von Karl Marx herangehen wollte und eben auch diese Widersprüche dann sich bewusst zu machen. Und in dem Sinne wäre dann eine Karl-Marx-Universität nicht was Ideologisches, Kommunistisches, sondern ein Beispiel dafür, wie eben man moderne Wissenschaft in Für und Wider reflektieren könnte.
Und es ist ja auch so, es wird ja an Karl Marx ja weltweit in unterschiedlicher Form ja auch gedacht. Also in London gibt es ja auch seine Grabstelle. Da finden wir auch Fotos auf volkswagen.de. Gibt es denn etwas, wo Sie sagen, da müssten wir ihn stärker würdigen? Oder sagen Sie, es gibt schon genug Würdigung über ihn?
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob dieser Personenkult heutzutage noch zeitgemäß wäre. Also wenn, sollten wir uns ein bisschen wegbewegen von der Person Karl Marx und seine Thesen vielleicht runterbrechen auf diese Frage, was ist eigentlich fair? Wie sieht faire Verteilung aus? Also das sollte man vielleicht in den Fokus stellen.
Auch so in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Karl Marx gibt es eben auch diese beiden gegensätzlichen Herangehensweise. Die einen, die versuchen, Karl Marx und Karl Marx Ideen zu popularisieren und zu aktualisieren. Und es gibt eben die andere Meinung, die sagt, wir müssen Karl Marx im 19. Jahrhundert belassen und eben ihn aus seiner Zeit heraus verstehen. Und von daher, es ist nicht so ganz einfach, diese Person wirklich dann eben auch zu würdigen. Ja.
Der berühmteste Sohn der Stadt Trier und vielleicht auch der umstrittenste, Karl Marx. Wir haben heute viel erfahren über sein Wirken, sein Leben. Herr Schmidt, Frau Wuster, nochmals vielen Dank, dass Sie hier waren. Und wer noch mehr über Karl Marx wissen will, auch Fotos zu seiner Grabstelle, das findet ihr auf volksrund.de/Geschichte und natürlich auch in den Shownotes. Dort gibt es auch noch weitere Links zu Karl Marx und zum Karl-Marx-Haus. Vielen Dank.
Dankeschön.
Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch wie immer schreiben an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.